Deutschlandfunk.
Wie oft seht ihr eure Friends so im Schnitt? Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt's nur eine Handvoll Leute bei mir, bei denen ich es schaffe, sie mehr als einmal im Monat zu sehen. Und wenn ich so drüber nachdenke, das ist echt ein bisschen traurig, aber es sind alle einfach immer busy.
Arbeiten, kochen, Familie, Freunde, dann noch irgendwie Sport und das alles unter einen Hut und dann noch bei den Freunden melden und wissen, was geht bei denen gerade alles ab und es sich wie ein To-Do anfühlt, aktuell im Leben der Freunde stattzufinden oder die Freunde im eigenen Leben stattfinden zu lassen.
Das Ding ist ja auch, selbst wenn wir uns dann treffen, dann ist es meistens irgendwie beim Kaffee oder beim Essen oder so. Und dann wird sich erstmal geupdatet.
Da wird immer von Stoff und vor 3 Monaten berichtet, also so protokollartig. Ach, und übrigens, das ist passiert und letzten Monat war noch das.
Das Phänomen hat auch einen Namen. Catch-up-Culture. Wir teilen unser Leben nicht mehr mit unseren Friends, sondern wir berichten einander nur noch davon. Aber so richtig erfüllend fühlt sich das nicht an, oder? Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gehen hier rein in die Feelings, raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Heute geht's um diese Update-Freundschaften, die viele von uns führen, gerade wenn wir schon Vollzeit oder fast Vollzeit arbeiten. Ich will klären, warum fühlen sich solche Freundschaften irgendwie nicht so erfüllend an? Wie kommen wir da wieder raus? Und was sagt diese Update-Kultur über unsere sozialen Beziehungen aus? Ihr habt eben schon kurz Raffaela gehört. Sie ist Ende 20, arbeitet als Social Media Managerin und in ihrer Bio schreibt sie, dass R von Raffaela steht für Real. Wir wissen also, woran wir sind. Raffaela hat vor einigen Monaten festgestellt, dass sie ihre Freundschaften irgendwie nicht mehr so richtig zufriedenstellen. Sogar, dass es sie manchmal richtig belastet.
Ja, absolut. Also belastet und ich konnte es auch am Anfang nicht benennen, dass mich genau das belastet. Ich habe gemerkt, irgendwas ist anders an den Freundschaften oder irgendwas ist auch in meinem Alltag anders. Irgendwas fehlt mir und ich konnte nicht benennen, dass es das soziale, spontane Miteinander ist. Was mich dann vor allem belastet hat, ist auch so die Reaktion, als ich das realisiert habe und als ich dann auch mit den Freundinnen darüber reden wollte oder auch das angesprochen habe. Es gab halt so 3 Lager. Es gab Freunde, denen hat das gepasst. Die haben so in ihrer Welt gelebt. Je älter sie wurden, wurden sie auch ein bisschen, ich würde mal sagen, introvertierter. Lieber daheim, lieber nur online. Und das sind so die Chatfreunde. Es gab aber auch 2 andere Lager. Einmal so ein bisschen, würde ich sagen, die es auch benennen konnten und dann dir voll das Gefühl gegeben haben, dass es bei ihnen genauso ist. Und dann auch, ich muss da immer an das Meme denken, wo man so einen Freund auf der Straße spontan trifft und der sagt dann, hey, lass mal unbedingt wieder was machen und dann klappt es irgendwie doch nie. Und das war so, das 2. Lager. Und dann gab es aber auch glücklicherweise 3. Lager, so die Freunde, bei denen es auch direkt Klick gemacht hat. Bei denen war es so, die konnten es benennen, die meinten, hey, genau das fehlt mir auch. Und die wussten aber auch, damit es klappt, müssen beide sich Mühe geben. Dadurch hat sich das auch ein bisschen mit den Catch-up-Treffen, also mit diesen Update-Treffen gelöst.
Was würdest du dir denn stattdessen wünschen? Also wie sehen denn deine traumhaften Treffen mit FreundInnen aus, die halt nicht nur zum Catch-up sind?
Traumhaft ist für mich immer, wenn alles im Hier und Jetzt bleibt. Und das fehlt mir bei den Update-Treffen. Da wird immer von Stoff und vor 3 Monaten berichtet, also so protokollartig. Ach, und übrigens, das ist passiert und letzten Monat voll. War noch das. Und daran erkennt man dann eben auch diese Update-Treffen. Und es findet nichts im Hier und Jetzt statt. Also ich habe mir dann auch gewünscht, wenn ich ein Problem habe oder eine Entscheidung, die ich gerade in meinem Alltag treffen muss, jetzt brauche ich jemanden, nicht jemanden, den ich dann in 3 Monaten darüber informiere. Ach, übrigens, vor 3 Monaten musste ich die Entscheidung treffen. Das ist das Outcome.
Ich kann das voll nachvollziehen. So ein nacherzählter Struggle ist ja dann auch null lebhaft und irgendwie auch nur halb interessant im besten Fall. Und ehrlich gesagt, finde ich es manchmal sogar fast schon wieder so auffühlend, etwas, womit ich schon eigentlich abgeschlossen hatte, dann nochmal aufzurollen. Wir hören gleich noch, wie Raffaela es konkret geschafft hat, aus dieser Dynamik rauszukommen. Aber erstmal ein kleiner Faktencheck. Den Begriff Catch-up-Culture, den höre ich nämlich inzwischen ziemlich häufig. Und zwar Catch-up vom Englischen sich auf den neuesten Stand bringen, nicht vom süßen Tomatenprodukt. Haha, ihr checkt, aber ihr hattet diese Assoziation bestimmt auch schon. Aber es wird ja so richtig als Phänomen beschworen in vielen Artikeln oder Social Media Posts. Deshalb habe ich mal nachgefragt.
Mein Name ist Claudia Neu. Ich bin Professorin für Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel.
Claudia Neu sagt, dass diese Catch-up-Culture schon was Besonderes unserer Zeit ist.
Einerseits habe ich den Eindruck, und das belegen ja auch viele Studien, dass viele Menschen sich doch sehr stark belastet fühlen vom Alltag, von den Krisen, von den nicht endenden Bedrohungen, die vielleicht gar nicht mal vor der eigenen Haustür sind, die man aber natürlich schon auch im Fernsehen, in den Zeitungen und vor allem natürlich auch in Social Media wahrnimmt. Also es herrscht insgesamt eine Situation, die von hohem Druck und hoher Belastung gekennzeichnet ist. Und da ist vielleicht einerseits dann dieses Catch-up-Culture mal schnell ein Update geben, damit man in Verbindung bleibt. Aber eigentlich fühlt man sich zu gehetzt, um nochmal einen netten und völlig zwanglosen Abend in der Kneipe zu verbringen und womöglich auch noch 3 Bier zu viel zu trinken. Und der nächste Tag, da tut einem dann der Kopf weh. Und da ist vielleicht zu viel Druck. Also das ist die eine Seite. Und ich glaube, es hat schon auch, ohne jetzt übermäßig kulturpessimistisch sein zu wollen, natürlich mit der Möglichkeit zu tun, dass ich über Social Media so eine Art Nähe erzeugen kann.
Also, stressige Zeiten heißt wenige Kappas für lange Treffen und dazu kommt Social Media mit seiner Scheinnähe. Aber Catch-up-Culture ist auch ein Phänomen der Leistungsgesellschaft, also ein menschengemachtes Problem, wie ehrlich gesagt vieles, was wir hier im Podcast besprechen.
Ich glaube, das hat eben mit der Vorstellung zu tun, die ja insgesamt da ist, dass ein Leben optimiert sein muss. Es muss ja nicht nur die Freundschaft optimiert sein, sondern es muss auch der eigene Körper optimiert sein. Das ist ja eine richtige Arbeit, ein Leben zu optimieren. Da kann ich nicht einfach mal dahergeschlappt kommen und bei der Freundin klingeln, ob es jetzt gerade passt. Und die sitzt da im Morgenrock und man sagt, ach Mensch, passt schon, wir trinken mal ein Tässchen Kaffee zusammen und dann schluckt man wieder weiter. Es muss also ein Output geben für die eigenen Handlungen. Es ist eine wahnsinnig starke Ökonomisierung des gesamten Lebens. Oder wie eine Freundin schon immer sagt, das ist aber genau das, was wir in die Kinder und Jugendlichen reingegeben haben. Das heißt, die Vorstellung davon, dass ein Leben vor allem dann wertvoll ist, wenn es viel Leistung bringt und damit eben auch besonders effizient ist. Also eine ganz, ganz starke Leistungsorientierung. Und der wird eben alles untergeordnet, auch menschliche Beziehungen.
Claudia Neu findet, dass extrem viel verloren geht, wenn wir diese Freundschaften eben nur auf diese optimierte, effiziente Art führen wollen.
Dabei betrügt man sich natürlich ganz viel um schöne Stunden, die sich einfach ergeben, weil man miteinander ins Gespräch kommt, weil man mal vorbeischlappt oder weil man eben auch das berühmte letzte Bier zu viel getrunken hat, wo es dann am nächsten Tag doch wehtut. Aber das sind die Abende, die in Erinnerung bleiben. Es bleibt nicht in Erinnerung, dass ich die Beziehung optimiert habe, sondern es bleibt das Überraschende in Erinnerung. Das Unerwartete, die unerwartete Begegnung und auch vielleicht das unerwartete Schwere.
Das ist ja total das, was Raffaela vermisst hat, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte es ja schon kurz erwähnt, sie ist dieses Problem richtig angegangen und wollte weg von dieser Catch-up-Culture.
Ich habe mich wirklich aktiv hingesetzt, habe gesagt, ich möchte nicht die Update-Freundin sein. Ich möchte nicht, dass meine Freundschaften nur noch Updates werden, eben weil ich so weit weg bin, weil ich neue Freundschaften schließen musste. Konkret, ich habe mir vorgenommen, den Feierabend wieder zu nutzen. Auch digital. Also das muss nicht immer im Real Life sein. Das Thema ist eher, es muss im Hier und Jetzt sein, statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also grobes Beispiel. Ich gehe in meinem Feierabend richtig gern raus, meine Schritte sammeln, um einfach nochmal ein bisschen vom Büro rauszukommen und zu laufen, Bewegung zu etablieren. Und statt irgendwelche Memos zu machen, klingel ich bei Freundinnen einfach durch. Ich rufe Oldschool-Leute an. Und wenn dann jemand rangeht, was immer wieder mal auch immer öfter passiert, dann quatschen wir einfach. Also ich hole die Leute aus ihrem Alltag ab und meistens ist es auch so, dass dann immer so kommt, boah, hey, das habe ich gerade richtig gebraucht. Das habe ich wirklich gebraucht und es hat so gut getan, mal wieder so einfach entrissen zu werden durch diesen Anruf und auch wirklich ranzugehen und über Probleme und Themen im Hier und Jetzt zu sprechen.
Ja, ich finde es gut, dass du sagst, auch mal ranzugehen, weil ich habe auch das Gefühl, man ruft ja jetzt mittlerweile selten Leute so spontan an, wenn es jetzt nicht beruflich ist. Man verabredet sich ja zum Telefonieren. Dann auch irgendwie so ein bisschen, naja. Aber ich höre daraus, deine Freundinnen, die finden das gut. Und es wird besser mit euren Freundinnenschaften.
Absolut. Also wie gesagt, es gab 3 Lager. Und hier ist es auch so, dass, das muss ich natürlich auch erwähnen, man muss auch damit fein sein, dass aus Freundschaften mit der Zeit oder so auch einfach Bekanntschaften werden. Und da muss man sich aber auch klar sein, möchte ich dann diese Person jedes halbe Jahr immer updaten oder passt das dann auch? Und es gibt verschiedene Arten von Freunden. Es gibt wirklich Leute, bei denen passt es mit den Updates. Dann gibt es Leute, bei denen fühle ich mich dann auch irgendwie unwohl, weil es nur noch aus Updates besteht. Aber auch eben die Freundinnen, die mitgezogen haben und auch meinten, hey, zum Glück hast du das angesprochen, mir hat es auch gefehlt. Ich brauche die Spontanität im Alltag. Ein Anruf, wenn es auch ein Chat ist oder auch wirklich ein Treffen, also dass ein Café nicht irgendwie terminiert, geplant werden muss im Kalender und sich dann schon wie ein Job anfühlt, sondern ein Café sollte ja auch eigentlich was Spontanes sein oder ein Matcha oder egal, was man gerne trinkt, einfach, dass es wieder die Spontanität reinbringt. Und das hält dann auch dieses Updaten fern.
Und wenn du jetzt mal so insgesamt mal drauf schaust, ich habe schon den Eindruck, dass du jetzt mehr so in Sync bist mit deinen Freundschaften, dass du die jetzt so gestaltet hast, dass sie sich für dich besser anfühlen. Was hat dir da am meisten geholfen?
Ja, also einmal Feinfühligkeit eben. Diese drei Lager oder diese verschiedensten Arten von Freundschaften und Menschen, die es gibt, so zu akzeptieren, wie sie sind. Aber auch zu merken, bei manchen braucht es wirklich 2, 3 Versuche, auch meinerseits. Also, dass ich mich melde und sage, hey, hast du gerade Zeit? Oder anrufe und halt wirklich vielleicht mal 80% gebe und ein paar Mal öfter auch Double-Texting mache und nochmal frage, hey, wie wär's, kannst du jetzt gerade oder jetzt gerade? Und wirklich, bei manchen hat der Haken dann gegriffen und wie gesagt, viele waren danach auch dankbar und meinten, hey, du hast mich so aus meinem Alltag geholt. Du hast recht, man muss wieder spontan werden und dadurch hält man die Updates fern. Dadurch ist man im Hier und Jetzt.
Ganz ehrlich, es braucht mehr Menschen wie Raffaela. Ich bin jedenfalls in meinem Kreis immer so dankbar für solche Menschen, weil manchmal braucht es ja wirklich diesen extra Anstupser, die zweite oder auch noch dritte Nachricht. Und ich finde, das fühlt sich immer so krass wertschätzend an, wenn sich jemand so bemüht. Raffaela hatte also schon für sich einen ganz guten Modus gefunden. Ich wollte trotzdem nochmal klarkriegen, wie kommen wir denn aus dieser Dynamik überhaupt raus? Ich habe nachgefragt bei Alexandre Müller. Er ist Psychotherapeut in Zürich und spezialisiert unter anderem auf Freundschaftstherapie.
Catch-up Culture bedeutet für mich eine Dynamik, bei der sich Freundinnen und Freunde nicht mehr regelmäßig und spontan sehen, um Zeit miteinander zu verbringen, sondern dass man sich primär trifft und eigentlich über die Zeit, die verlaufen ist zwischen dem letzten Gespräch, aufnimmt. Also an sich ist es nichts Schlechtes. Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, wie man es sieht. Ich würde gerne vielleicht ein paar Punkte hierzu sagen. Was wichtig ist, ist, dass man bei solchen Treffen eine emotionale Validierung erfährt. Also das heißt, dass nicht nur über die Fakten gesprochen wird, sondern dass Gefühle und Vulnerabilitäten validiert werden. In diesem Falle, also wenn das getan wird, dann hat das durchaus auch einen positiven Effekt auf Nähe und Verbindung. Dann ist es ja auch so, dass unsere Bedürfnisse von Mensch zu Mensch nicht immer gleich sind, aber auch während der Zeit, also mit 13, mit 30, mit 50, die Bedürfnisse sind nicht dieselben. Und es gibt Momente, in welchen wir diese Catch-up-Culture gewissermaßen als eine adaptive Strategie für eine ressourcenarme Situation brauchen. Also wenn wir Eltern geworden sind, wenn wir uns um jemanden Kranken kümmern, wenn wir eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Arbeitsaufgabe haben beispielsweise. Auch dann wird das nicht unbedingt als negativ empfunden oder hat einen negativen Einfluss auf die Nähe und Verbindung. Essentiell ist es letztendlich, wie man sich danach fühlt. Also wenn man danach genährt ist und über Tage und Woche darüber nachdenkt, dann hat es ganz bestimmt einen positiven Effekt. Wenn es aber dazu dient, eine Freundschaft auszuleiern, dann nicht.
Aber ich frage mich so ein bisschen, kann denn so ein ausführliches Catch-up diese konstante Nähe ersetzen? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Woche lang mit irgendeiner Entscheidung struggle, ob ich jetzt ein neues WG-Zimmer ziehe oder nicht von mir aus. Und so jeden Tag komme ich der Entscheidung ein bisschen näher oder auch ein bisschen weiter und mal denke ich so, mal denke ich so. Und wenn ich dann in einer Woche halt das einer Freundin zusammenfasse, dann habe ich irgendwie das Gefühl, es ist nicht das Gleiche.
Naja, ich denke auch nicht, dass es dasselbe ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht dasselbe in dem Sinn bedienen kann, oder? Also die Funktionalität von konstanter Nähe, wie beispielsweise tägliche emotionale Regulationen oder schnelle Verfügbarkeit bei Stress, das ist natürlich nicht gegeben. Es zeigt sich aber, dass auch eine wahrgenommene Kontinuität oder das Gefühl der Verbundenheit wiederhergestellt werden kann. Also falls natürlich die Beziehung als stabil wahrgenommen wird.
Würdest du sagen, es gibt Menschen, für die so eine Update-Freundschaft gar nicht gut funktioniert? Du hast ja schon gesagt, für manche funktioniert es gut in bestimmten Situationen. Aber wo geht's gar nicht?
Ich kann mir vorstellen, dass Personen mit einem ängstlichen Bindungsstil nicht besonders gut damit umgehen können. Nämlich, weil die diese temporale Distanz beziehungsweise die fehlende Kommunikation eher als beziehungsbedrohlich verstehen oder erleben. Vielleicht könnte es auch für Personen, die einen hohen Bedarf an Spontaneität oder dem Companionship, also dem Zusammensein haben, auch nicht so ideal sein, weil für die ist der Wert der Freundschaft primär im Zusammensein ohne spezifisches Ziel als im Inhalt der Gespräche.
Was braucht denn eine Freundschaft aus psychologischer Sicht, damit sie langfristig stabil und erfüllend bleibt? Also brauchen wir diese Companionship, dieses Teilen von echten Erlebnissen oder reichen Gespräche eigentlich?
Nee, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Erlebtes haben und dass es nicht nur um Gespräche geht. Wenn man ins Internet geht, dann findet man ja ganz viele Listen, irgendwie, was man tun und lassen soll, damit eine Freundschaft gut gehalten werden kann. Und es sind meistens Aspekte, die wir schon wissen. Also die sind uns nicht unbekannt. Ja, wenn wir es wissen, warum können wir denn das nicht einhalten? Und es gibt wie aus meiner Sicht so drei fundamentale Grundanforderungen, also wie Faktoren, die darunter liegen, die dafür verantwortlich sind oder die man befolgen sollte, damit es funktioniert. Das erste wäre, für genügend eigenen mentalen Raum zu sorgen. Also das heißt, dass wir uns nicht mit Aktivitäten, Selbstoptimierungsstrategien oder vermeidbaren Zeitfresser-Apps den Alltag zustellen, weil dann haben wir erstens keine Zeit und vorankommen wir auch nicht an dieses Gefühl, der es ist jetzt gerade nichts, oder? Also die Leere ist ja auch der Raum, wo etwas entstehen kann. Und meistens sind diese Bedürfnisse, diese inneren oder intrinsischen Bedürfnisse, viel leiser als das, was vom Außen kommt. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Offenheit für die Veränderung haben, sowohl in uns selber wie auch im Gegenüber. Denn wir sind einfach nicht dieselben. Wir möchten eigentlich in einer Freundschaft, die gut funktioniert, uns immer für das Jetzt-Ich gesehen fühlen. Also wenn wir im Gestern-Ich gesehen werden, dann fühlt sich das an, wie wenn wir eine Schablone bedienen müssten. Also nicht gut. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch für die eigene psychische und physische Gesundheit sorgen und lernen, wie mit uns selbst zu sein oder umgangssprachlich allein zu sein. Denn wenn wir besser allein sein können, natürlich nicht die ganze Zeit, aber einfach immer wieder zwischendurch, dann brauchen wir die anderen nicht zur Gemütsregulation und wir können viel besser mit Distanz und Nähe umgehen, weil das ändert sich ja logischerweise in jeder Freundschaft von Situation zu Situation.
Ich frage mich gerade, kann man aus so einer reinen Ketchup-Dynamik wieder ausbrechen, wenn man sich eigentlich schon mehr Nähe oder Verbindlichkeit wünscht?
Wenn wir Ketchup-Culture als das verstehen, dass wir uns vor allem Informationen austauschen, dann kann man bestimmt daraus ausbrechen, indem dass man aktiv versucht, sich vulnerabler zu zeigen. Also die Selbstoffenbarung hineinbringt. Sicherlich ist es aber auch hilfreich, wenn man gemeinsame Unternehmungen macht. Also statt sich zu treffen, um gemeinsam zu reden, etwas gemeinsam zu erleben. Und idealerweise, auch zum sich neu kennenzulernen, könnte man dort etwas wählen, was beide Seiten noch nicht kennen. Denn dann sind unsere eingespielten Muster nicht so aktiv. Und wir können uns wieder von neuem kennenlernen. Und das ist etwas Spannendes und etwas Schönes und etwas Verbindendes.
Ich möchte euch noch auf einen letzten Gedanken mitnehmen, den Alexandre Müller mit mir geteilt hat. Bisschen philosophisch, aber mega spannend, wie ich finde. Er hat mich nämlich auf die Gefahr des sogenannten kuratierten Ichs hingewiesen. Also dieser Idee, dass wir heute sehr gut steuern können, wie wir nach außen wirken, vor allem mit den sozialen Medien, nur wissen wir ja selbst, dass wir das nicht wirklich sind.
Dann kann es so zu Imposter-Syndromes kommen oder zum Gefühl, ich bin nicht richtig. Und in diesem innerpsychischen Stress könnte es unter Umständen auch wirklich schwer fallen, sich wirklich sehen zu lassen. Ja, weil das Sehen, also gesehen werden und ertappt werden, das ist ja eigentlich relativ nah beieinander. Der Unterschied ist in der Bewertung. Einmal ist es eher wohlwollend oder Wohlwollen und im anderen ist es eher Abwertung. Und somit könnte Catch-up-Culture wie ein Vehikel sein, um gar nicht erst gesehen zu werden, aber eben auch nicht ertappt.
Also, wenn wir zu sehr darauf achten, wie wir nach außen wirken, aber gleichzeitig checken, dass das nicht zu 100% wir selbst sind, dann kann es schwieriger sein, andere so richtig nah an sich ranzulassen. Und das ist natürlich leichter vermieden, wenn wir uns eh nur auf Updates beim Kaffee treffen. Ich nehme für mich heute mit, dass es wirklich einen Grund gibt, warum sich diese Freundschaften, die nur aus Updates beim Kaffee bestehen, irgendwie nicht so gut anfühlen. Und dass wir da aber eben auch rauskommen können, indem wir einfach mal wieder Dinge zusammen unternehmen. Wir könnten ja alle eine Raffaela sein in unseren Freundesgruppen. Und uns auch ein bisschen verletzlich zeigen, ist ja bei Freundschaften generell ein guter Rat. Das Team für diese Folge: Philipp Adelmann, Evgenia Scherbakova, Celine Wegert, Anton Stanislavski, Friederike Seger und ich, Przemek Żuk. Tschüss. Schön, dass ihr da wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.